ARD.
In der Nacht ist der israelische Ministerpräsident Netanyahu zu einem Besuch in Budapest eingetroffen und das, obwohl der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn verhängt hat. Die Menschen im Gazastreifen leiden darunter, dass Israel seit Wochen die Lieferung von Lebensmitteln und Treibstoff blockiert. Dazu hören wir einen Bericht unseres Korrespondenten Marc Dugge. Die ostukrainische Großstadt Kharkiv ist erneut russischen Angriffen ausgesetzt. Um den Schulbetrieb weiterhin aufrechtzuerhalten, sind zwei unterirdische Schulen eingerichtet worden. Und in Brüssel kommen die NATO-Außenminister zu einem zweitägigen Treffen zusammen. Dabei wird es unter anderem um eine Aufstockung der Wehretats gehen. Hallo, ich bin Michael Hafke. Hier ist die Neuausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Es ist die erste Reise des israelischen Präsidenten Netanyahu nach Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. In der Nacht ist er in Ungarn eingetroffen und wurde von Ministerpräsident Orbán willkommen geheißen. Orbán fühlt sich an diesen Haftbefehl, der wegen mutmaßlicher Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gaza-Krieg verhängt wurde, nämlich nicht gebunden, obwohl er ursprünglich das Statut des ISDGH selbst ratifiziert hatte. Was beide eint, ist die Auffassung über eine möglichst uneingeschränkte Regierungsmacht. Und beide betrachten eine unabhängige Justiz, eine offene Gesellschaft und freie, kritisch berichtende Medien als Hindernisse für ihre politischen Ambitionen. Soweit bekannt ist, wird Netanyahu auch den ungarischen Staatspräsidenten treffen. Einzelheiten zu dem Besuch gibt's bisher keine. Und am Sonntag geht's dann zurück nach Israel. Und gleichzeitig weitet Israel seinen Militäreinsatz im Gazastreifen aus, will umfangreiche Gebiete erobern und diese dann zu israelischen Sicherheitszonen machen. Zehntausende Palästinenser werden erneut vertrieben. Dazu kommt, dass Israel die Einfuhr von Lebensmitteln und Treibstoff blockiert und das seit 4 Wochen. Die Menschen sind am Rande der Erschöpfung. Hilfsorganisationen warnen, dass die Lebensmittel knapp werden. Wie ist es um die Versorgung der Menschen dort bestellt? Zur humanitären Lage im Gazastreifen ein Bericht von Marc Dugge aus Tel Aviv.
Auf dem Markt von Gaza-Stadt. Diese Frau kauft für ihre Familie ein, aber viel findet sie hier nicht, sagt sie. Es gibt nichts mehr, nur noch Bohnen in Konserven. Und alles ist außerdem teuer. Ich frage mich, was ich für meine Familie kochen soll. Alles ist teuer. Gemüse gibt es nicht und bald auch kein Brot und Mehl mehr. Woher sollen wir das bekommen? Ihr Vater habe Bluthochdruck, er müsse gute Nahrung bekommen, sagt sie. Aber es gebe zu Hause allein Essen aus Dosen. Auch bei Gemischtwarenhändler Sami sieht es düster aus. Seine Regale sind leer. Die Hälfte aller Lebensmittel fehlt. Zucker zum Beispiel, Pflanzenöl oder Reis. Weil die Zugänge zum Gazastreifen geschlossen sind, sind die Preise gestiegen. Es gibt auch keine Eier mehr. Die Hühnerfarmen sind im Krieg alle zerstört worden. Besonders dramatisch ist die Lage beim Brot. Raed steht vor einer Bäckerei. Ich habe die Nacht hier vor der Eingangstür zur Bäckerei verbracht und darauf gewartet, dass sie öffnen und mir Brot geben. Aber der Mann sagt mir immer nur, es gibt nichts, es gibt nichts. Die Lage ist dramatisch, sagt Abdel Nasser Al-Arami. Der Bäcker ist Vorsitzender der Vereinigung der Bäckereibesitzer im Gazastreifen. Alle Bäckereien im Gazastreifen haben zu Beginn des Krieges geschlossen. 25 konnten ihren Betrieb wieder aufnehmen, dank der Unterstützung durch das Welternährungsprogramm. 5 davon mussten Anfang März wieder schließen, weil es keine Gasversorgung mehr gab. Die restlichen Bäckereien hätten ihren Betrieb jetzt auch eingestellt, so der Bäcker, denn es fehle an Zutaten wie Mehl, Zucker, Hefe, Salz und eben auch am Diesel, um die Öfen zu heizen. Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen reichen die Nahrungsmittelvorräte nur noch für 2 Wochen. Die israelische Militärbehörde, die die humanitäre Hilfe im Gazastreifen koordiniert, sieht das anders. Sie bestreitet, dass Lebensmittel knapp werden. Während der Waffenruhe seien mehr als 25.000 Lkw mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangt und das gerade einmal in etwas mehr als einem Monat. Nur etwa ein Drittel davon sei von den Vereinten Nationen gestellt worden. Den Rest hätten andere Organisationen und private Geber gespendet. Die Vorräte seien damit noch ausreichend.
Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Bei den vielen Angriffen, vor allem russischer Kampfdrohnen, ist eine ukrainische Großstadt besonders gefährdet, Charkiw, die zweitgrößte Stadt des Landes. In der Nacht gab es erneut einen russischen Großangriff. Wie der Bürgermeister auf Telegram schrieb, wurde die Stadt innerhalb von 40 Minuten von 14 Drohnen attackiert. Wohnhäuser wurden beschädigt, bisher gab es aber noch keine Berichte über Verletzte. Und auch über anderen Teilen der Ostukraine sind Drohnen geortet worden. Dass unter diesen Bedingungen ein Schulbetrieb möglich sein könnte, ist schwer vorzustellen. Immer wieder mussten Schülerinnen und Schüler wegen Luftalarm in Bunkern Schutz suchen. Und so kam in Charkiw die Idee auf, Schulen unter der Erde einzurichten. Die ersten beiden sind in Betrieb genommen, die Bunkerschulen. Florian Kellermann hat sie besucht.
Auf den ersten Blick könnte man denken, hier entsteht einfach eine Grünfläche. Frisch gepflanzte Bäumchen, Frauen rächen die Erde. Aber dann fallen die merkwürdigen Türme auf, die aus der Erde ragen. Sie pumpen frische Luft nach unten, in eine ganze unterirdische Welt. Larissa Żolnowacz im schwarzen Regenmantel öffnet die Tür zu einem kleinen Häuschen. Hier oben können sich die Kinder die Schuhe ausziehen, denn unten ist es recht warm. Wer keine Hausschuhe mitgebracht hat, muss Plastiktüten über seine Schuhe stülpen, damit kein Dreck und keine Mikroben von der Straße nach unten gelangen und die Kinder das nicht den ganzen Tag einatmen müssen. Danach führt Larissa Żolnowacz über eine Betontreppe 6 Meter in die Tiefe. Sie ist Schuldirektorin. Unter der Erde lernen Kinder aus ihrer und aus 3 weiteren Schulen. Unter der Erde. Das ist nötig, denn Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, liegt nur weniger als 40 Kilometer von Russland entfernt. Und von dort wird sie jeden Tag beschossen. Ein Bunker, ein gruseliger Ort für eine Schule. Maria Melnik, die kurz vor dem Abitur steht, sieht das anders. Das ist gut, das ist sogar wunderbar. Seit Kriegsbeginn, 3 Jahre lang, hatte ich nur Distanzunterricht. Jetzt treffe ich wieder jeden Tag Freunde. Und effektiver ist der Unterricht ja auch. In nur einem halben Jahr Bauzeit ist die Bunkerschule entstanden. 1200 Quadratmeter, die optimal genutzt werden. Die Schülerinnen und Schüler lernen hier in einem komplizierten Schichtsystem. Die einen am Vormittag, die anderen am Nachmittag, 2 Tage hier, dann wieder 3 Tage online von zu Hause aus. So können fast 800 Kinder und Jugendliche hier lernen.
Und eine kleine positive Nacht gibt es schließlich auch noch. 11 weitere nach Russland verschleppte ukrainische Kinder sind nach Hause gebracht worden. Die Initiative Bring Kids Back des ukrainischen Präsidenten habe das möglich gemacht, teilte der Stabschef des Präsidenten mit. Und heute kommen die Außenministerinnen und Minister der NATO in Brüssel zu einem 2-tägigen Treffen zusammen. Mit dabei ist auch der neue US-Außenminister Rubio. Es wird neben der Lage in der Ukraine und die Verhandlungen um eine Waffenruhe vor allem um die von Trump wiederholt geforderte Aufstockung der Verteidigungsbudgets gehen. Was erwarten die NATO-Partner von diesem Treffen, an dem Rubio zum ersten Mal teilnimmt? Unsere Korrespondentin Helga Schmidt aus Brüssel mit einer Antwort.
Die Europäer sind auf einiges gefasst. Da gibt es zwar die Hoffnung, dass Marco Rubio vielleicht etwas freundlicher mit den Partnern umgeht. Er war ja mal ein Kritiker von Donald Trump, aber das ist lange her. Heute gilt er als treuer Anhänger von Trump, als Hardliner sogar in der Außenpolitik. Und deshalb geht man in Brüssel davon aus, dass Marco Rubio den Druck auf die Europäer heute nochmal erhöhen wird, dass er mehr Ausgaben fürs Militär von ihnen fordern wird. Und wenn man mit europäischen Diplomaten darüber spricht, wie sie das sehen, dann bekommt man oft auch Verständnis zu hören für die amerikanischen Forderungen. Jedenfalls will keiner einen offenen Konflikt, sondern man will die Amerikaner sozusagen an Bord halten in der NATO und damit verhindern, dass sie ihre Unterstützung für die Sicherheit Europas zurückfahren.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.